wenn man das mal miterlebt, dann ist man auch jedes Mal wieder übers Neue überrascht, wie sowas aufgeht und wie so viele Gegenstände auch verkauft werden können. Also ne, das Beispiel irgendwie 6.000 Sofas in einer Region vermarkten oder 3.000 Schreibtische, das sind wirkliche Mengen, ja, die da in den Markt gehen. Und ich glaube, dass wir mit unserem Konzept selbst ein komplettes Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich sehr gut verwerten könnten. Also grundsätzlich muss man sich, glaube ich, fragen, wie schaffe ich es allen Parteien und Beteiligten eine Win-Win-Situation herzustellen? Und das muss erstmal nicht finanziell getrieben sein. Es hilft aber, wenn es finanziell getrieben ist. Und ich glaube schon, dass man immer wieder schauen muss und sich auch neu erfinden muss, wie kann man sein Konzept vielleicht so anpassen, dass man nicht irgendwie sich an den Kopf langt und sagt, oh Mann, wie mache ich das jetzt? Also das ist die große Herausforderung.
Herzlich willkommen im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Unser erster Gast ist Fabian Altrichter. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Restlos. Das ist ein Unternehmen, das unter anderem Unternehmensauflösungen macht und so dafür sorgt, dass Gegenstände, die eigentlich gar nicht mehr benötigt werden, wieder verwendet werden. Mit dieser Idee hat Restlos im vergangenen Jahr sogar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Im Gespräch mit Fabian wollte ich wissen, wie Restlos arbeitet, ob eine nachhaltige Geschäftsidee auch wirtschaftlich profitabel sein kann und wie er als Geschäftsführer mit Zweifeln und Herausforderungen umgeht. Das alles und noch ganz viel mehr erfahrt ihr heute im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge ganz viel versucht einzuordnen. Was macht ihr eigentlich? Ich habe nachgelesen und bin relativ schnell in meinem Kopf zu der Analogie gekommen. Mhm. Restlos macht ihr eigentlich so ein bisschen Bares für Rares, aber für Unternehmen. Würdest du mir da zustimmen?
Jein, also ich glaube, wir machen da einfach noch ein bisschen mehr und nichtsdestotrotz ist aber der Unterhaltungsfaktor mindestens genauso groß, weil unsere Bieter und Auftraggeber, die haben einfach richtig Bock, Sachen zu verkaufen und zu kaufen und ja, dann auch weiter zu nutzen und das kann einfach sehr viel Spaß machen und dementsprechend ist vor allem der Unterhaltungsfaktor wahrscheinlich relativ ähnlich.
Wie, jetzt erklärst du deinem Nachbarn, was du da machst?
Also im Grunde, wir bieten ganz viel auf unserer Plattform an, eben wie du schon sagst, restlos.com. Und jeder kann daran teilnehmen und da findet man auch ganz viele nützliche Sachen, aber auch skurrile Sachen und ja, Sachen, die man nicht alltäglich bekommt, weil ja, wir machen im Grunde Industrieverwertung. Das heißt, alles, was ein Unternehmen nicht mehr braucht, kommt da unter den Hammer. Und das natürlich jetzt, wie das Wort schon sagt, das kommt unter den Hammer, ist ein Auktionsmodell. Das heißt, der Markt bildet den Preis, Angebot und Nachfrage. Ja, je nachdem, wie viele Bieter auf einem Teil drauf sind, umso mehr ja, wird dann auch bezahlt am Ende und findet dann seinen neuen Eigentümer.
Schauen wir uns jetzt allein hier mal um. Wir haben ein bisschen was hier im Studio, wir haben ein bisschen was hier im Unternehmen. Trotzdem kann ich mir nicht ganz vorstellen, was eigentlich auf eurer Plattform landet. Wir waren vorhin mal kurz drauf und haben zum Beispiel einen Rolls-Royce gesehen, aber wir haben auch Aktenschränke gesehen. Was ist da die Range?
Ja, also die soll bewusst breit sein. Also wir wollen zum Beispiel, weil du gesagt hast, auch Büromöbel, ja, wir wollen kein Büromöbelhändler sein, wir wollen aber auch kein Autohändler sein. Wir wollen einfach für den Bieter an sich ein möglichst breites Spektrum bieten, was Spaß macht, neue Sachen zu entdecken, sodass wenn du irgendwo, weiß ich nicht, am Abend am Stammtisch sitzt, auch erzählen kannst, hast du schon gesehen, was es Neues auf restlos.com gibt. Und wir wollen da Geschichten erzählen und zeigen, okay, was gibt es alles am Markt und Rolls-Royce zum Beispiel ist so ein Fall, da wurden damit Fahrten gemacht für Hochzeiten. Das wird jetzt nicht mehr gebraucht, das Fahrzeug. Und so kommt es eben auf den Markt. Und es freut sich mit Sicherheit ein Bieter drüber, um mit diesem Rolls-Royce Cabrio auch dann unterwegs zu sein. Und genauso freut sich der Auftraggeber, dass es noch eine neue und gute Nachnutzung findet und natürlich auch einen guten Marktpreis dadurch gebildet wird. Und die Büromöbel, da ist es so, Unternehmen haben einfach oft Büromöbel, die sie nicht mehr brauchen, auch gerade wenn sie umziehen oder wenn Veränderungen stattfinden, vielleicht werden zwei Standorte zusammengelegt und ja, da bleiben natürlich auch gerne Büromöbel übrig und dafür haben wir auch wieder einen Markt und den können wir natürlich damit, ja, dem können wir die Möbel auch anbieten.
Wenn wir jetzt mal das, jetzt haben wir natürlich hinten angefangen, das die Gegenstände sind schon auf eurer Auktionsplattform an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden. Lass uns mal ein paar Schritte wieder zurückgehen. Mhm. Ihr macht unter anderem Unternehmensauflösungen. Mhm. Wie läuft das genau ab?
Ja, am besten lässt sich das mit einem Beispiel erklären. Ich würde da jetzt mal rauspicken den SWR. Das haben wir jetzt im vergangenen Jahr gemacht. Der Kunde, der Auftraggeber hat die Herausforderung, es wird jetzt der Film- und Fernsehfundus aufgelöst. Dann kommt man auf uns zu und sagt, okay, wir haben folgende Herausforderung. Wir haben hier verschiedenste Sachen aus unterschiedlichen Epochen, aus verschiedenen Fernsehproduktionen und irgendwie haben wir das schon an viele Film- und Fernsehverleihe verteilt, aber es ist immer noch Unmengen an Material übrig, also mehrere tausend Einzelteile. Wie könnten wir das Ganze angehen? Und je nach Größenordnung besichtigen wir das dann auch vor Ort, weil es immer eine große logistische Herausforderung ist, sowas dann auch abzuwickeln. Und überlegen uns ein passendes Konzept für den individuellen Auftrag. Und umso größer der Auftrag ist, ich habe jetzt extra mal auch was Größeres rausgesucht, passen wir dann unser Konzept auch etwas an. Aber was immer gleich ist, die Sachen landen auf der Seite restlos.com und finden so dann einen neuen Nutzer. Um das zu ermöglichen, kleben wir kleine grüne leuchtende Nummern auf jeden Gegenstand. Wenn wir dann den Auftrag erhalten haben, fotografieren jeden Gegenstand und bringen das eben auf unsere Seite, sodass dann bei einer Produktion wie jetzt für den SWR, bei einer Auktion dann auch mehrere tausend Lose zusammenkommen und ein Los ist dann immer eine Kombination von mehreren Teilen. Also das könnte zum Beispiel sowas sein wie drei Lampenschirme oder vier Büsten. Und es könnte aber auch ein einzelner Gegenstand sein, zum Beispiel ein Sofa. Mhm. Und diese Lose werden dann versteigert. Also es gibt dann eine öffentlich einsehbare Auktion. Die Gegenstände werden dann mit Bildern und Beschreibungstexten versehen. Der Kunde kann das auch alles besichtigen an einem Sammelbesichtigungstermin. Und dann bietet er drauf bis zu einem Termin X. Und bei uns gibt es eine Besonderheit, wo wir uns auch zum Beispiel von Plattformen wie eBay abheben, dass sich wirklich die Auktion auch zum Ende nochmal verlängert. Mhm. Das kennt man auch aus den Auktionshäusern, wenn dann der Auktionator vorne steht und sagt zum Ersten, zum Zweiten. Mhm. Und dann meldet sich zum Beispiel Oliver mit der hier Hand oder mit der Nummernkarte, mit der Bieterkarte und dann geht die Auktion auch, also wird der Preis erhöht sich dann damit und dann geht es nochmal von vorne los zum Ersten, zum Zweiten und dann irgendwann fällt auch der Zuschlag zum Dritten und so wird jedes Los einzeln ausgeboten und damit endet dann die Auktion für jeden einzelnen Artikel und dann irgendwann am Abend oder vielleicht auch am Folgetag, je nachdem wie groß die Auktion ist, endet dann das Gesamtprojekt. Dann zahlt der Kunde das Vorkasse. Wenn die Zahlung eingegangen ist, bekommt er von uns einen Abholschein zugeschickt und mit dem Abholschein kann er dann zur Abholung kommen, mhm, in einem fest definierten Zeitraum, wo man dann einfach seine Termine ganz simpel am PC oder am Handy bucht. Und dann haben wir den Vorteil, dass die Abholung auch schön nacheinander strukturiert abläuft. Der Kunde bekommt seine Ware, zeigt uns den Abholschein und geht im besten Fall glücklich mit seinen neuen ersteigerten Requisiten vom SWR nach Hause. Und ja, so ist der gesamte Ablauf.
Langer Prozess. Da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Ich würde die mal versuchen, chronologisch irgendwie durchzuarbeiten. Mhm. Mein erster Gedanke war Preis. Mhm. Also bei eBay ist es ja klar, bei Kleinanzeigen kennen wir ja alle, ich stelle was online, okay, für den Spiegel, für den möchte ich noch 10 Euro haben. Mhm. So, gesettet. Wie macht ihr das? Weil gerade bei dieser Menge an Material.
Genau. Also wir glauben fest daran, dass der Preis wird immer durch den Markt gebildet und es ist ja bei einer Auktion perfekt. Ich habe Angebot und Nachfrage zu einem Zeitpunkt auf dem Markt konkret beisammen und dort wird auch der Preis gebildet. Also wir haben mittlerweile über 150.000 Kunden, mhm, und davon nehmen natürlich nicht alle Kunden an einer Auktion teil, aber es sind dann trotzdem bei sowas wie im SWR mehrere tausend Kunden.
Also Kunden sprechen wir von denen, Okay, Bieter.
Genau, also die Bieter. Und diese Bieter bieten natürlich auf jeden einzelnen Artikel. Da kommt es auch mal vor, dass auf einem Artikel alleine irgendwie 130 Interessenten drauf sind. Mhm. Und dann kann ich auch mit einer großen Gewissheit sagen, dass sich selbst wenn der Startpreis 1 Euro ist, dass sich dann da auch ein Marktpreis bildet durch das Bietverhalten der Anzahl an Bietern. Mhm. Wenn jetzt ein Artikel zum Beispiel nicht weggeht und der für 1 Euro keinen Bieter findet, dann sagen wir, es ist auch völlig okay, dass der dann in den Recyclingprozess geht und nicht mehr in den nächsten Kreislauf. Und aber erfreulicherweise ist es so, dass wir 98%, über 98% der Gegenstände zugeschlagen bekommen und damit natürlich ermöglichen, dass der Gegenstand in eine neue Nutzung, in eine weitere Nutzung geht.
Gut, dann hat sich die Frage, was mit dem Zeug passiert, das ihr nicht loswerdet, gerade erübrigt. Aber wenn ich jetzt an SWR denke, ich war tatsächlich schon mal witzigerweise in diesem Lager, deswegen kann ich es mir bildlich vorstellen, das ist wirklich rechts, links, Gänge voll mit Requisiten. Nehmt ihr da alles mit?
So ist es, ja. Also das ist auch der Anspruch, dass wir an alles, wo wir rankommen, auch unsere Nummer kleben und es damit inventarisieren für die Auktion. Wenn wir das mal nicht schaffen, weil es einfach zu voll ist, kommt schon auch vor, ja, dann machen wir einfach eine zweite Runde und schieben dann das, wo wir halt aus logistischen Gründen nicht rangekommen sind, einfach hinterher. Es bietet sich auch manchmal an, eine Auktion nicht in einem so Aufwasch zu machen, weil wir zum Beispiel größere Maschinen haben, an die wir nicht rankommen, beziehungsweise die nicht so leicht zum Räumen sind. Und dann machen wir erstmal alle Kleinteile und dann machen wir die größeren. Aber das hat dann vor allem logistische Gründe und ja, soll einfach der Vereinfachung des Gesamtprozesses dienen.
Ich sehe einen kleinen Wink zum Unternehmensnamen, wenn ihr alles mitnehmt.
So ist es, ja. Und so ist auch der Firmenname im Grunde entstanden. Ich hatte früher, als ich das Unternehmen gegründet habe, bin ich von Firma zu Firma gefahren. Ja. Und wenn du dir das vorstellst, du hast eine Schreinerei, kein großer Betrieb, die haben vielleicht 5, 6 große Maschinen und ganz viel Kleinsachen. Und dann fängst du an, du bietest das an. Dann rufst du, klassisches Telefonvertriebsthema, du hast im Telefonbuch ein paar Schreiner, dann rufst du die an, dann kommt der erste Schreiner vorbei. Sagt er, er bietet dir für die Maschine 1000 Euro. Sagen wir mal, für die Rosine im gesamten Maschinenpark. Dann sagst du, ja, 1000 Euro klingt ein bisschen wenig, machen wir 3000 und am Ende einigt man sich auf 2000 Euro schön die Mitte. Der Kunde sagt, okay, Haken dran, man macht einen schönen Verkaufsaufkleber an die Maschine. Der Kunde fährt wieder, am nächsten Tag kommt der nächste Kunde. Hast die Maschine schon verkauft, die hätte ich unbedingt gewollt. Das ist aber schade, ich hätte dir sofort 4.000 Euro gezahlt. In dem Moment denke ich mir, ja Mist, habe ich jetzt den perfekten Preispunkt oder wie ist die Situation? Er kauft dann vielleicht ein paar andere Maschinen, am dritten Tag, du kannst dir vorstellen, der nächste Kunde kommt und du hast die gleiche Herausforderung wieder, der erzählt dir genauso, hätte die Maschine für viel mehr gekauft und du ärgerst dich weiter. Irgendwie sind alle unzufrieden, ja? Du weißt nicht perfekt, okay, wie war das jetzt, was ist gelaufen? Und das war auch der Grund dafür, die Auktionsplattform zu gründen, weil die Kunden haben dir ja auch immer erzählt, okay, das ist der Preis hier und da und vor allem ist am Ende, du hast die Rosinen verkauft und der Rest ist dir immer übrig geblieben. Und so kam es dann, dass der Firmenname Restlos hieß, weil unser Ziel ist natürlich alles zu verkaufen, was per se einfach mal sehr nachhaltig ist, wenn wir für alles irgendwie den neuen Nutzer finden. Und war auch die Initialzündung für die Auktionsplattform, weil das natürlich die einfachste Möglichkeit ist, alle Leute gleichmäßig zu gleichen Zeitpunkt an diesen Ort der Auktion zu bringen, auch wenn der mittlerweile rein digital ist. Und natürlich auch einfach, um diese Fairness darzustellen und ja.
Ich kann mir vorstellen, dass du mittlerweile weniger Telefon-Kaltakquise machen musst.
Genau.
Wie kommt ihr auf die Unternehmen, die euch dann die Materialien zur Verfügung stellen?
Also aktuell ist es so, dass wir teilweise pro Tag 30, 40 Anfragen haben von Unternehmen, die da einen Bedarf haben. Und das ist eigentlich alles Mögliche. Also das ist auch viele kleine Unternehmen und aber auch sehr viele Konzerne und wirklich sehr große Unternehmen, die zum Beispiel umziehen oder eine Renovierung ansteht oder die einfach eine Forschung- und Entwicklungsabteilung nach 3 Jahren umstrukturieren und dann wieder irgendwelche neue Ziele verfolgen. Aus denen müssen wir auch eine gewisse Auswahl treffen, weil wir wollen natürlich einen möglichst größten Impact erzielen mit dem, was wir tun. Und da sind auch sehr viele Einzelanfragen, wie ich habe einen Schreibtisch, könnt ihr den verkaufen? Und den versuchen wir natürlich zu integrieren in größere Projekte. Man muss schon sagen, die meisten Projekte von uns haben so 300 bis 500 Lose in etwa. Manche sind auch deutlich darüber, manche sind auch viel kleiner, aber wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Ressourcen, die wir natürlich haben, auch irgendwo geschickt einsetzen.
Wenn ihr diese Unternehmen aussortiert, sage ich jetzt einfach mal, welchen Auftrag ihr annehmen könnt und welchen nicht, spielen da auch Werte eines Unternehmens eine Rolle? Also würdet ihr per se zum Beispiel jedes Unternehmen annehmen, wenn der Auftrag stimmt und vielleicht auch die Werte nicht ganz mit dem übereinstimmen, wie ihr euch eine faire Wirtschaftswelt vorstellt?
Die Werte sind für uns gar nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern es ist eher die Entfernung zu unserem Hauptstandort, der ist ja aktuell in Nürnberg. Wir haben noch einen zweiten Standort in Frankfurt aufgeöffnet, aber das ist eigentlich das Entscheidendere, dass wir das logistisch gut miteinander verbinden können, weil wir sind ja auch in den meisten Fällen vor Ort. Wir nehmen die Gegenstände auf und inventarisieren die, wir geben die an den Kunden heraus und das ist sozusagen immer ein Prozess, der auch von uns gesteuert wird. Das ist nicht wie bei Amazon oder bei anderen Plattformgeschäften, wo es auch Shopbetreiber oder Einlieferer gibt, sondern das wird wirklich auch durch uns betrieben und gemanagt. Also das ist der größte Entscheidungsfaktor. Wenn ich jetzt eine Anfrage zum Beispiel aus Warnemünde habe, dann kann das sein, dass ich die aus Nürnberg gesehen annehme, weil sie zum Beispiel einen gewissen Grundumsatz hat oder gerade gut einfach passt, weil wir halt eh dort im Norden sind und einen Auftrag in Bremen haben oder in Hamburg. Also wir versuchen es einfach logistisch sinnvoll miteinander zu verbinden.
Wenn wir jetzt an Warnemünde, Nürnberg denken, dann habe ich direkt die Deutschlandkarte im Kopf und frag mich, fahrt ihr dann mit 40 LKWs nach Warnemünde, packt das Zeug ein und fahrt nach Nürnberg und breitet da einen großen Teppich aus und sagt, jetzt sortieren wir mal eine Runde?
Zum Glück nicht. Wäre auch nicht so der Hit für den CO2-Ausstoß, den wir möglichst gering halten wollen. Nee, also unser Konzept ist wirklich so, dass wir immer ab Standort verkaufen, also wenn wir nochmal zurück zum SWR kommen aus dem Film- und Funduslager, da sind so viele kleine Teile, ja, auch irgendwelche Kerzenständer oder Teppiche und sowas. Es wäre gar nicht logistisch möglich, das alles umzulagern. Wir bräuchten ja eine gigantische Lagerfläche, um das alles umzuschlagen. Da werden auch die Gegenstände meistens nicht besser davon. Jeder ist schon mal irgendwo umgezogen und weiß, wie manche Sachen nach dem Umzug ausschauen. Darum sagen wir, das Konzept ist einmal durchdigitalisiert, es ist voll darauf abgestellt, dass wir ab Standort verkaufen können und das sollte man auch möglichst tun. Es gab schon Ausnahmen, kann ich gerne noch gleich noch dazu kommen, wo das anders lief, aber grundsätzlich ist immer ab Standort und unser Bieter, der den Zuschlag erhält, holt das auch immer ab Standort ab.
Was waren das für Ausnahmen?
Also einer der größten Projekte waren letztes Jahr die Olympischen Spiele in Paris. Dort gab es ja, also bei jenen Olympischen Spielen gibt es immer das Olympische Dorf mit ungefähr so 6000 Betten. Und dort haben wir zwar nicht die Betten verwertet, weil die waren auch dieses Jahr aus Pappe, aber alles andere, was sich dort findet. Also vom Sofa, was es in jedem Räumen gab, bis hin zum Kicker und Unterhaltungselektronik, Spielekonsolen, dass die Sportler was einfach zwischen den Wettkämpfen zu tun haben, aber auch ein kompletter Friseursalon. Und ja, sonstige Gegenstände, die einfach bei den Olympischen Spielen für ein paar Tage im Einsatz waren und danach hatte man keine weitere Verwendung dafür. Und es gab zwar einige Sachen, die auch gemietet waren, aber andere Sachen musste man auch gerade in dieser enormen Stückzahl auch käuflich erwerben. Und das Olympische Komitee macht das auch quasi an jedem Standort neu. Und danach wird es auf den Markt gebracht oder eben auch entsorgt. Und dieses Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, dass nichts entsorgt wurde. Also wir konnten auch alles vermarkten.
Okay.
Und die Herausforderung ist, wir sind ein deutsches Unternehmen und da macht es uns auch das deutsche Umsatzsteuerrecht nicht ganz einfach. Und deswegen haben wir die gesamten Waren aus den einzelnen Sportstätten und aus dem Olympischen Dorf zusammengesammelt in ein Zentrallager bei Kaiserslautern. Einfach deswegen, weil es halt sehr nah an der deutsch-französischen Grenze ist und wir es nicht bis Nürnberg fahren müssten, ne? Und haben dann dort über dieses neue Zentrallager, was wir einfach nur für dieses Olympia-Projekt angemietet hatten, umgeschlagen und dann wieder weitervermarktet. Und ja, das hat so um die 3 Monate in etwa gedauert und dann war alles an den Mann gebracht und insgesamt hatten wir da über 50.000 Einzelteile und dass man sich das so vorstellen kann, etwa 150 Sattelzugladungen, also das war schon eine Materialschlacht.
Ich würde es gerne noch ein bisschen bildlicher machen. Ich habe das nämlich in der Recherche auch gesehen und fand das Projekt sehr spannend, weil da von 150 Schiedsrichterstühlen in Pink die Rede war, auf denen auch noch überall schön Paris 2024 drauf stand. Also über solche Größenordnungen sprechen wir.
Hast du einen?
Ich habe keinen zu Hause, nee, ich habe es leider verpasst. was hast du dir gedacht, als diese Anfrage kam?
Die kam noch relativ trocken und nüchtern um die Ecke, die Anfrage. Und es hieß nur ja, wie viele Möbel hätten wir denn oder könnten wir denn abnehmen?
Und das ist ja also sehr nonchalant.
Genau, da war noch nicht klar, wo die überhaupt herkommen. Ja. Und es hat sich dann erst im Laufe des Projekts gezeigt und dann kam eins zum anderen, ja. Und am Anfang sind die auch davon ausgegangen, dass man zum Beispiel Absperrgurte, davon hatten wir auch, glaube ich, 9000 Stück, also so wie man einen Flughafen kennt mit dieser Banderole zum Rausziehen, so Tensatoren, dass man die gar nicht vermarkten kann, weil da ja auch Paris draufsteht.
Und ja, war natürlich auch pink. Und ja, das hat sich dann, wir haben dann schon überlegt, okay, wie kriegen wir die los? Und haben überlegt, wer wären denn die Käufer dafür? Und das sind natürlich zum einen Sammler in unseren Augen, die halt sagen, wir wollen was von Olympischen Spielen behalten oder in Erinnerung halten. Und es sind aber auch Sportvereine, die sowas brauchen können. Also da sind auch viele Schiedsrichterstühle, sind auch nicht nur zu Sportvereinen gegangen, sondern auch in Einzelhandel, als Highlight in irgendeinem Store. Also da gibt es viele Verwendungszwecke. Und das ist auch einfach eine schöne Story, die wir immer wieder sehen. Also kann ich dir später auch noch ein Beispiel geben, zum Beispiel von Realmärkten, wo da die Sachen überall hingingen, ist schon unglaublich. Und beim Olympiaprojekt, ja, also deine Frage war ja, wie kam die Anfrage rüber, ja? Und das war natürlich am Anfang nicht abzusehen, ja, was da draus wird und was für eine Story sich da ergibt. Jetzt ist es ganz schön, ich hatte vorhin kurz im Vorgespräch ja schon erzählt, wir haben jetzt gestern wurde der letzte LKW abgeholt von dem Olympiaprojekt. Verkauft war tatsächlich alles schon nach diesen 3 Monaten in etwa, nach den Olympischen Spielen im Sommer. Und ja, wir haben einen Teil, also insgesamt sogar 7 Sattelzüge, also gar nicht so wenig, an die FISU Spiele verkauft. Das ist so eine World University Games. Da sind sehr viele Universitätsteilnehmer, die dieses Jahr in Deutschland stattfindet, im Rhein-Ruhr-Gebiet und auch in Berlin. Und die haben sich auch Gedanken gemacht, wie können sie die Sportspiele ja mit auch einigen tausend Teilnehmern möglichst nachhaltig gestalten. Und sind dann über unser Olympiaprojekt gestolpert, haben dann dort eben um die 7 Sattelzüge mit dem gleichen Equipment, was natürlich auch bei den Olympischen Spielen gut funktioniert hat, gestolpert, haben sich das gesichert und nutzen das jetzt gerade eben bei diesen Spielen. Und das Tolle ist, dass wir es einfach danach jetzt nochmal verwerten können mit anderen Sachen, die dort anfallen, also irgendwelchen Hochsprungmatten, Hämmern vom Hammerwurf, also auch aus verschiedenen Sportdisziplinen und werden dann dort nochmal ein schönes Verwertungsprojekt jetzt dann im Sommer machen aus Duisburg. Also ab dem Standort Duisburg, ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und das zeigt einfach, wie gut es funktionieren kann, dass die Gegenstände öfters in die Kreisläufe gehen und dann auch immer wieder vermarktet werden können.
Ja. Trotzdem würde ich, auch wenn du dich drüber freust, würde ich gerne wissen, ob du da jemals gezweifelt hast bei einem Projekt, das diese Größenordnung hat.
Oft.
Wie gehst du damit um?
Also einmal haben wir ein unglaubliches Team, was da auch bereit ist, diese Schritte mitzugehen und natürlich auch einfach super Bieter. Und wir sind selber immer wieder überrascht, welche Gegenstände noch gebraucht werden können und was man alles brauchen kann. Und wenn wir mal zu sehr zweifeln, dann machen wir einfach einen kleinen Testlauf und probieren auch mal Sachen aus. Also vergangene Woche zum Beispiel haben wir einen Reihenraum verwerten können. Das ist sozusagen für alle Zuhörer, die das nicht zuordnen können. Ein Reihenraum wird oft in der zum Beispiel der Medizintechnik oder auch im Forschungsbereich benötigt, wo man mit sensiblen Materialien forscht oder arbeitet, um da einfach einen sauberen, reinen Raum zu haben. Und sowas wird eigentlich meistens von der Firma neu angeschafft und dann in Betrieb genommen und dann irgendwann, wenn es einen Umbau gibt, dann eigentlich entsorgt. Und die Räume sind immer individuell angepasst an die Ansprüche des Auftraggebers und dementsprechend eigentlich relativ schwer zu vermarkten. Und wir haben für einen Mittelständler diesen Reihenraum im Grunde verwertet und hatten da, also haben auch mit 1 Euro gestartet und hätten uns schon darüber gefreut, wenn es einfach noch eine Nutzung dafür findet. Ja. Und am Ende haben mehrere Bieter diesen Gegenstand hochgetrieben auf irgendwie 4.500 Euro. Ja. Also haben auch noch einen nennenswerten Betrag dafür bezahlt. Also der Kunde hätte das wahrscheinlich sonst einfach entsorgt, hätte noch Entsorgungskosten gehabt. Ja, und jetzt ist einfach eine super Story. Ja? Und wir haben vorher noch nie einen Reihenraum verwertet. Und das sind einfach so Sachen, die muss man ausprobieren.
Was war denn das Objekt, das dich in all den Jahren, machst es jetzt ja schon ein bisschen, am meisten bewegt hat?
Einmal ist es halt der besonders teure Gegenstand oder der besonders große Gegenstand. Die besondere Story dahinter, wo das hingegangen ist, was noch eine Nutzung gefunden hat. Also das ist eher das, was einen bewegt. Und dann auch wieder, hatte ich vorhin schon, so dieser Moment, ja, wenn man ein großes Gebäude, also wir machen sehr viel für Siemens zum Beispiel, und dann hat man so Objekte, die haben 50.000 Quadratmeter. Da arbeiten tausende Menschen. Und dann, die sind in ein neues Objekt umgezogen, Das erfüllt alle Energiestandards, es ist ein Vorzeigeprojekt und man möchte natürlich nicht alle Möbel, die da im alten Objekt waren, die vielleicht auch vom optischen oder von der Größe her nicht mehr ins Neue passen, einfach entsorgen. Mhm. Wir machen unser Projekt, versteigern das und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo das Objekt merklich leer wird.
Ja.
Und das ist ein bisschen so, wie vielleicht, wenn man eine Wohnung saniert und dann merkt man so, jetzt bin ich fast fertig und ich kann bald einziehen. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist einfach schön zu sehen, ja, wenn das funktioniert und wenn das Objekt sich leert und man weiß, man hat halt einfach alles in diesem Objekt noch verkaufen können. Und da geht es jetzt nicht darum, ob man da 500 Euro für den Tisch bekommen hat oder einen Euro, aber man hat irgendwie alles noch in die neue Nutzung bekommen und gleichzeitig ist halt nichts übrig geblieben. Also es ist halt irgendwie eine Tischplatte vielleicht, die noch in der Ecke steht. Man kehrt da raus und es ist einfach leer. Und das ist halt eine Wahnsinns-Teamleistung und natürlich auch eben, ja, also die Bieter haben da halt einfach ihren Anteil. Kommen dann wie so eine Ameisenarmee da rein, nehmen ihre Sachen und ja, gekauften Gegenstände mit. Ja, es ist toll, dass es funktioniert.
Wenn es sich jetzt um Insolvenzen handelt,
ja.
Ist ja auch manchmal der Fall. Mhm. Inwieweit erfährst du dann die Geschichte dahinter? Mhm. Nimmst du da mittlerweile vielleicht auch aus Selbstschutz ein bisschen Abstand oder gehst du da noch voll rein und triffst dich vielleicht auch oder triffst auf die betreffenden Unternehmer, Unternehmerinnen?
Ja. Also das ist so, wir sind ja vom Insolvenzverfahren gekommen, also die ersten Verwertungen waren fast nur Insolvenzverfahren, das hat sich mittlerweile stark gewandelt, mittlerweile würde ich sagen sind so 70-80% sind Industriekunden, Konzerne, Mittelständler, die einfach sagen, okay, wir wollen einen neuen Weg gehen für die Verwertung unserer nicht mehr gebrauchten Gegenstände, aber Insolvenzverfahren kommen immer noch vor, also das ist einfach so ein klassischer Fall, wenn eine Firma aufgelöst wird. Der Auftraggeber ist da ja nicht der insolvente Unternehmer oder die Firma, die dahinter steht, sondern in erster Linie der Insolvenzverwalter, der das eben verwaltet und abwickelt. Das sind meistens Anwälte und von denen kommt der Grundauftrag. Wenn wir dann ins Spiel kommen und da die Verwertung machen, dann ist das Verfahren schon meistens 2, 3, 4 Monate im Gange. Also wir kommen zu einem relativ späten Zeitpunkt mit dazu. Und auch für die Geschäftsführer, wenn die dann zum Beispiel noch vor Ort sind und das mit begleiten, ist es in einer Vielzahl der Fälle eher eine gewisse, ich würde jetzt nicht sagen direkt Dankbarkeit, aber wir bieten ja trotzdem eine feste Struktur, einen Rahmen. Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen und das ist auch für die Unternehmer oft ein Vorteil, weil das ist irgendwas schiefgelaufen, ja. Mhm. Und oft ist es auch einfach unverschuldet. Also da hat ein großer Kunde seinen Auftrag storniert. Was das Insolvenzverfahren in Deutschland eigentlich ist, ist ja ein Sanierungsinstrument, wie ich einen Abschluss finde, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Und das wird leider immer noch viel zu oft als Makel und Verlust oder ja, ein Verlust ist es auf jeden Fall, aber ja, wie soll ich sagen?
Als ein Scheitern vielleicht auch.
Als ein Scheitern, ja, gesehen. Ja. Und das ist eigentlich, es ist natürlich irgendwo, hat was nicht funktioniert, aber es ist halt ein Werkzeug, wie man sowas auch trotzdem zu einem sauberen Ende bringt.
Ja.
Und diese Verwertungsmöglichkeit, da den bestmöglichen Erlös zu erzielen, hilft dem Insolvenzverfahren, um auch einmal die Gegenstände wieder in einen neuen Kreislauf zu bringen und danach vielleicht daraus Startups oder junge Unternehmen mit entsprechenden Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung auszustatten.
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Möglichkeit, den Gewinn zu maximieren und den Verlust zu minimieren, weil unterstützt der Geschäftsführer, der seine Maschine mit Sicherheit am besten kann und verbessert zum Beispiel den Beschreibungstext in unserer Auktion und wir erzielen 50.000 Euro mehr Erlös in so einer Auktion, dann mindert das auf der anderen Seite natürlich auch die Schuldenlast, die irgendwo angefallen ist.
Ja. Ja. Weißt du, was passiert, wenn du, oder weißt du, was für ein zweites Leben diese Gegenstände bekommen? Du hast vorhin zum Beispiel die Realmärkte angesprochen. Mhm. Weißt du da jetzt genau von allen Teilen, die damals über die Ladentheke gegangen sind, das steht jetzt hier und das hat diesen Zweck? Oder sind es einfach nur die Highlights, die du dir dann manchmal über den Weg laufen und du sagst, spannend, das haben die daraus gemacht?
Wir haben ungefähr 20.000, 25.000 Einzelvorgänge im Jahr. Da ist es unmöglich, dass ich weiß, was mit welcher Sache passiert ist. Aber es gibt einfach so ein paar Unikate, wo man schon weiß, da gibt es die wildesten Geschichten dazu.
Wie erfährst du die?
Einfach durch die Projektmitarbeiter, die da vor Ort sind, die natürlich auch einen direkten Austausch mit den Bietern, mit den Kunden und Käufern haben. und dann auch hören, für was die das brauchen. Oder manchmal ist ja auch irgendwie ein Kran oder ein Spezialtransport notwendig und das hat dann natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit. Und ja, manchmal schreiben uns auch die Kunden, ja. Also sagen wir mal so, es öffnet jemand ein neues Restaurant, jetzt da nochmal zum SWR zum Beispiel. Und es hat jetzt auch bei uns in der Region, also in der Region Nürnberg, hat ein Italiener aufgemacht und da gab es dann einen großen Zeitungsbericht darüber, dass das Besondere bei diesem Italiener ist, dass er überall Film- und Fernsehrequisiten hat. Und man kann über unsere Plattform, in dem SWR-Beispiel, konnte man nachvollziehen, in welchem Film dieser Gegenstand genau eine Rolle gespielt hat. Mhm. Konnte natürlich dann auch über das nachschauen, an welcher Stelle im Film hat es vielleicht die Rolle gespielt und was für eine Rolle hat es gespielt. Ja, und das ist natürlich schön, irgendwie das sowas dann auch in der Zeitung mal zu lesen. Das wäre der eine Fall. Und das von Real, das konkrete Beispiel, das sind diese Einkaufswagenboxen, die kennt sicherlich auch jeder. Man hat diese Plexiglas-Kisten, wo man den Einkaufswagen wieder unterstellt. Die Teile, da habe ich schon Geschichten gehört, die dienen nicht nur als Einkaufswagenbox, sondern eben auch als Gewächshaus, als Unterstand für den Fußballplatz, wenn es mal regnet und man hat dort sonst kein Vereinsheim oder sonstiges, aber auch genauso für Tiere, fürs Feld, um da auch Futter trocken zu lagern. Und ja, das sind schon irgendwie schön zu sehen, was auch der Bieter sich Gedanken macht, wie er halt so einen Gegenstand noch sinnvoll nutzen kann.
Gibt es denn noch Projekte, die dich noch reizen würden? Also nicht, dass wir uns jetzt wünschen, dass das Unternehmen irgendwie in eine Insolvenz geht oder den Standort auflösen muss, aber einfach nur, weil du das vom Projekt her super spannend fändest.
Ja, also da habe ich ein paar Ideen. Also sowas wie die Olympischen Spiele oder SWR, das war schon einmalig. Ja, damit haben wir ja auch nicht gerechnet oder so. Das hat sich immer so ergeben. Aber der lässt dann natürlich auch ein bisschen so spinnen. Und ich finde es mal super interessant, sowas wie die AIDA, also so ein Kreuzfahrtschiff, was jetzt mal per se nicht zwangsläufig nachhaltig ist. Wenn so ein Schiff refurbished wird, habe ich mir sagen lassen, werden auch die gesamten Hotelzimmereinrichtungen, die Kantine, alles Mögliche, was sich so auf dem Hochseeschiff ja auch befindet, auch Wäschereieinrichtungen und sowas, eigentlich ja rausgerissen und erneuert. Und ich glaube, dass wir mit unserem Konzept selbst ein komplettes Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich sehr gut verwerten könnten. Und dementsprechend, sowas wäre zum Beispiel echt stark. Und ja, wir hatten auch einige, sagen wir mal, Sonderfahrzeuge schon. Und da fände ich es mal super, sowas wie einen Zug zu versteigern oder solche Themen.
Wenn wir an die AIDA denken, ist ja ein bisschen in eine andere Richtung als euer Geschäftsmodell. Weil bei euch sehe ich, wenn ich von draußen drauf schaue, logischerweise Nachhaltigkeit als zentralen Wert. Nachhaltigkeit ist jetzt aber nichts, was, oder gerade Kreislaufwirtschaft, was von außen als Businessmodell, sondern eher so als Idealismus wahrgenommen wird. Mhm. Was muss ich denn tun als Unternehmer, damit Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich funktioniert?
Also grundsätzlich muss man sich, glaube ich, fragen, wie schaffe ich es allen Parteien und Beteiligten eine Win-Win-Situation herzustellen? Und das muss erstmal nicht finanziell getrieben sein. Es hilft aber, wenn es finanziell getrieben ist. Und wenn ich halt einen Business Case habe und den gestalten und skizzieren kann, dann tue ich mich auch leicht im Unternehmen als Mitarbeiter oder auch in der Geschäftsführung sowas natürlich durchzubringen und durchzusetzen. Und das ist, finde ich, meine Aufgabe als Unternehmer, dass ich diese Möglichkeit gestalte. Und das haben wir in jeder Situation so umgesetzt, dass wir das immer sagen können. Und wenn wir nachhaltig handeln und dann dabei Geld verdienen, dann ist es ein No-Brainer. Und dann muss ich das machen.
Gab es einen Moment, in dem du vielleicht selbst gezweifelt hast, ob Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenpassen? Ich meine, du hast ja 2008 gegründet, da warst du sogar noch im Studium. Da ist man ja vielleicht noch ein bisschen unerfahrener und kommt vielleicht auch mal ins Grübeln.
Ich habe da am Anfang ja sehr viel bei Insolvenzverfahren mitgearbeitet und da versucht, Lösungen zu finden, um die Sachen möglichst gut zu vermarkten. Und so wie ich das vorhin schon erläutert hatte, hatten wir immer das Problem, dass die Rosinen schnell verkauft waren und der Rest übrig geblieben sind. Und das ist ja erstmal für den Insolvenzverwalter kein großes Problem, weil er hat ja trotzdem für alles, sagen wir mal, Geld bekommen und der Rest bleibt halt stehen. Und das war irgendwie unzufriedenstellend, weil auch der Vermieter gesagt hat, was ist jetzt mit den Resten in meinen Räumen? Und irgendwie haben wir dann nach einer Lösung eben gesucht, über die Auktionsplattform einfach alles loszubekommen. Und über dieses Restlosprinzip, das hat so viel Sinn gemacht, weil wir auch, wenn du, sagen wir mal, 100 Gegenstände für 10 Euro verkaufst, dann kommen halt trotzdem 1.000 Euro zusammen. Und dann macht es irgendwie auch wirtschaftlich wieder Sinn. Und darum ist es eine Frage des Konzepts, wie ich das gestalten kann, um sowas zu ermöglichen. Und darum, ne, weil du sagst, naja, wo hast du vielleicht gezweifelt? Und ich glaube schon, dass man immer wieder schauen muss und sich auch neu erfinden muss, wie kann man sein Konzept vielleicht so anpassen, dass man nicht irgendwie sich an den Kopf langt und sagt, oh Mann, wie mache ich das jetzt? Ja. Also das ist die große Herausforderung und der muss man sich halt immer wieder stellen.
Wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, wann ist für dich dein Unternehmen erfolgreich? Gehst du da stark nach Umsatz oder streng nach Umsatz oder vielleicht auch ein bisschen nach geretteten Ressourcen?
Ich würde sagen, ich gehe nach erfolgreichem Unternehmensaufbau und ich liebe das einfach, wenn ein Konzept aufgeht und ich sehe einfach, wie unser Team auch begeistert ist, das voranzubringen und auch schwierige Projekte irgendwie zu einer sinnvollen Umsetzung zu bringen. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
Dann stelle ich die Frage anders. Welche Rolle spielen ökologische Faktoren dabei?
Eine sehr große, weil sie einfach das ganze Handeln noch sinnvoller machen, als es eh schon ist. Und am Anfang war das halt ein netter Nebeneffekt. Und wir haben dann mehr und mehr gemerkt, dass wir darüber halt einen sehr guten Zugang auch finden zu allen Parteien. Und du musst dir das so vorstellen, in dem Moment, wo ein Unternehmen sagt, ich brauche jetzt halt irgendwie 100 Schreibtische nicht mehr, dann ist natürlich auf der einen Seite das Unternehmen derjenige, der das ermöglicht, dass diese Schreibtische nicht entsorgt werden. Aber der Bieter, der bereit ist, sich etwas Gebrauchtes zu kaufen, ist eigentlich der wahre Held an der Sache, weil er verhindert ja, dass dieser Gegenstand, der auch noch gut ist und weiter genutzt werden kann, nicht in die Entsorgung geht und nicht neu gekauft wird. Also der vervollständigt eigentlich das Ganze. Und wir sind halt nur die Plattform, die das Ganze ermöglicht und halt in den rechtlichen und zeitlichen Rahmen bringt. Genau.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du dich für die Gründung entschieden hast? Ich stelle die Frage deshalb, weil im Nachhinein hat man ja Momente, da denkt man sich rückblickend, boah, das war echt riskant, was ich damals gemacht habe. Was war das damals für ein Gefühl zu gründen und wie fühlt sich dieser Moment jetzt in der Retroperspektive für dich an?
Also ich war schon immer sehr unternehmerisch interessiert und habe mir auch so 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag so einen Gewerbeschein geholt und habe angefangen, die ersten Sachen zu treiben und bin da mehr oder weniger reingewachsen. Habe auch zwischendurch nochmal andere Unternehmen aufgebaut und dementsprechend hatte ich das nie. Also ich war eher immer so, sage ich mal, interessiert an Eigenständigkeit und Freiheit und der Möglichkeit, etwas aufzubauen. Und ich glaube einfach, wenn man Spaß an der Sache hat und diese Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft, dann verdient man auch automatisch dann irgendwann Geld damit.
Wie hat sich denn dein Blick auf Unternehmertum und Nachhaltigkeit vielleicht auch über all die Jahre verändert?
Viele Wegbegleiter oder auch einfach Leute, mit denen man spricht oder in Kontakt kommt, reden sehr viel darüber, was man machen könnte und man müsste doch mal. Und vieles ist gar nicht so extrem, wie man das von außen wahrnimmt. Also viele Sachen könnte man viel schneller einfach auch machen und ausprobieren. Und ja, das ist vielleicht manchmal auch mal ein bisschen riskant, wenn man sagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus, aber was soll denn eigentlich passieren? Und wenn man da mehr bewertet, irgendwo vielleicht auch, wo sind denn die Risiken und was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und das dann in ein gutes Verhältnis bringt, dann kann man, glaube ich, auch viel mehr einfach sich trauen und machen und dann auch voranbringen.
Das heißt, du traust dich heute mehr?
Die Risikobereitschaft hat wahrscheinlich zugenommen, ja. Aber man hat auch am Anfang gar nicht das Potenzial gesehen, weil man noch nicht, also ich vergleiche das immer wie so einen Kuchen. Und in dem Kuchen hast du ja so ein Stück halt, was du essen könntest, also das ist so irgendwie diese Größe. Und da, das weißt du, okay, du kannst jetzt dieses Kuchenstück essen, da bist du dann irgendwie halt satt, hattest da ein gutes Erlebnis, aber du weißt eigentlich nicht, wie der Rest vom Kuchen halt wahrscheinlich ist. Du ahnst es irgendwie und kannst es aber gar nicht abschätzen. Und das hat sich mittlerweile vergrößert. Also ich habe halt einfach mehr gesehen, ich weiß halt mehr, aus welchen Industriezweigen was funktioniert und ich kenne ja jetzt auch viel mehr die Nöte von den Unternehmen. Also ich sehe eine Firma, die jetzt umzieht oder ich höre in der Kantine, dass die Spülmaschine kaputt ist. Einfach nur, weil ich in der Kantine anstehe bei einem Kunden. Und dann heißt es halt, ja, wir müssen die jetzt halt austauschen und entsorgen. Und dann überlege ich halt schon, okay, wenn die Kantine jetzt komplett erneuert wird, dann könnten wir eigentlich ein Verwertungsprojekt draus machen, ja. Weil ich halt weiß, wie mittlerweile Kantinen funktionieren oder wie Betriebe organisiert sind. Und dadurch traue ich mich ja auch mehr, weil ich mehr weiß, was der Hintergrund dahinter ist. Mhm. Also so lernt man natürlich dazu und kann dann auch dem Kunden, den Auftraggeber besser beraten und macht dann auch mehr.
Ich versuche gerade die Kuchenanalogie zu schließen. Das heißt, du traust dich einfach an größere Stücke dran.
Ja, und würde ich sagen.
Ja, super. Hast du denn beim Kuchenprobieren mal Fehler gemacht? Also hast du in deinem Unternehmertum quasi, wenn du zurückblickst, Fehler gemacht?
Es gibt einfach diese Momente, wo man ein bisschen zu viel isst und sich dann übergessen fühlt, ja. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich herantastet an seine Grenzen und entsprechend immer mehr dann traut und dann auch mehr leisten kann, ja. Und vielleicht wird dann halt, ist es nicht dann der gleiche Kuchen oder so, sondern man hat halt dann mal irgendwann ein Kuchenbuffet oder auch mal mehrstöckigen Kuchen. Und das ist ja auch ein gewisser Reiz, ja, dass man einfach in neue Branchen vordringt. Und ich freue mich einfach auch richtig, wenn unser Konzept verstanden wird und die Auftraggeber so die Scheu davor verlieren, einfach ein Konzept zu starten. Und das haben wir ganz, ganz oft, ja. Also ich habe heute früh auch ein Telefonat geführt. Da hatte, ähnlich wie bei dir, hat der Geschäftsführer bei unserer SWR-Auktion auch dran teilgenommen. Und jetzt hat er selber das Thema, dass sein Unternehmen umzieht in neue Räumlichkeiten und hat eben bei uns angefragt und gesagt, ja, also ich habe beim SWR mitgeboten, können wir sowas bei uns auch machen? Mhm. Und das ist halt toll einfach, ja. Der versteht die Möglichkeit, die er hat, sieht die Chance darin und ergreift die einfach. Und das ist das, was ich auch machen möchte. Einfach mehr Aufklärungsarbeit leisten, zeigen, wie einfach das ist, wie gut wir diesen Prozess digitalisiert haben und wie sicher und gut es laufen kann.
Wie gehst du denn mit Fehlern um? Weil du wirkst auf mich sehr sicher, auch in der Risikoabwägung, beziehungsweise du wirkst, als wärst du dir Risiken bewusst und dass Fehler einfach passieren. Mhm. Hast du für dich gewisse Mechanismen, mit denen du Fehler abfederst, gedanklich einordnest und damit dann das Ganze so ein bisschen beiseite räumen kannst?
Also ich würde schon sagen, dass ich relativ voranpresche. Dem bin ich mir auch bewusst. Aber da kann ich wieder auch auf das Team verweisen und sagen, ey, wir haben da einfach super Leute, die mich manchmal vielleicht auch ein bisschen ausbremsen. Und das ist eine, sagen wir mal, eine gute Mischung und die ist dann auch gesund. Und dementsprechend so wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wenn die Projekte größer werden und die Erfahrung noch nicht so groß ist, dann muss man wirklich schauen, dass man da mit Testläufen startet und neue Wege einfach mit ein bisschen Respekt und mit nicht so hoher Geschwindigkeit angeht, um dann auch sicher zu gehen, dass es funktioniert.
Jetzt ist Nachhaltigkeit in den letzten Jahren, seit du gegründet hast, natürlich, wir reden über Klimawandel etc., deutlich wichtiger geworden. Dementsprechend stelle ich mir es vor, dass es früher deutlich schwerer war, nachhaltig zu gründen. Mhm. Mit den Erfahrungen, die du dabei gesammelt hast, was rätst du denn Menschen, die heute noch oder heute besonders nachhaltig gründen möchten?
Ich würde als erstes versuchen, diesen Business Case zu rechnen. Also ich würde herausarbeiten, was ist der auch finanzielle Vorteil? Und der kann ja kurzfristig, mittelfristig und langfristig sein. Und die Unternehmen wollen einfach einen Business Case haben und das sollte irgendwo im besten Fall vorhanden sein. Und dann tut man sich natürlich leichter, das Nachhaltige auch davor zu heben im Nachgang. Und dementsprechend würde ich trotzdem versuchen, das aus der Business-Seite zu betrachten und das ist fast bei allen Sachen möglich. Also auch wenn man sich anschaut, eine PV-Anlage oder so, ja, die ist schnell aufs Dach geschraubt und das ist halt leichter, wenn die sich gut rechnen lässt. Und das würde ich einfach in den Vordergrund stellen.
Ist Deutschland ein guter Standort, um nachhaltig zu gründen?
Auf jeden Fall, weil es trotzdem eine, das Gewissen, würde ich sagen, ist trotzdem grün, ja. Wir sind schon ein Land der Mülltrenner und das Gewissen dafür ist einfach da. Und wir müssen einfach noch mehr schauen, dass man diese Bereitschaft in Handeln übersetzt.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt eine Sache verändern könntest an der deutschen Unternehmenskultur, welche wäre das?
Ich würde sagen, dass sich der die Leute, die dort Entscheidungen treffen, dass sie sich trauen, schneller Entscheidungen zu treffen. Und es wird momentan also einfach noch sehr viel diskutiert. Und das würde ich gerne verändern. Ja.
Wünschst du dir manchmal auch Veränderungen von Seiten der Politik? Damit das ermöglicht wird, vielleicht auch?
Manchmal würde ich mir eher weniger Einmischung wünschen, also auch weniger Regulatorik in manchen Sachen, weil es gibt ja gerade im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung schon viele Vorgaben, die gemacht werden. Und wir haben auch viel Kontakt mit Beratungsunternehmen, die dann für ihre Unternehmen Beratungskonzepte aufsetzen. Und da geht es einfach meiner Meinung oder das, was ich bisher erlebt habe, oft darum, einen Nachhaltigkeitsbericht zu verkaufen. Mhm. Aber da steckt irgendwie zu wenig Wandel drin. Also da wird zwar berichtet und dokumentiert, was man aktuell macht und wo man sich verbessern will, aber ich vermisse da die Konzepte. Und wenn ich da die Berichte durchlese von den Unternehmen, da sehe ich den Impact einfach nicht, ja, den die haben. Klar, da gibt es Optimierungsoptionen, wie schon genannt, da kommt die PV-Anlage aufs Dach, da werden Logistikprozesse verschlankt, da wird irgendwie in der Fuhrpark angepasst auf E-Mobilität. Das ist alles okay, aber wenn ich dann die Müllmengen in dem Report anschaue, dann sind die halt vom vergangenen Jahr irgendwie von 800 Tonnen auf 1600 Tonnen irgendwie gestiegen. Und dann muss man sich halt eigentlich mal die Frage stellen, wo kommen diese 700 Tonnen her und was ist das eigentlich, was da entsorgt wurde? Mhm. Und da kann man halt viel mehr anpacken. Und brauche ich da die Politik dafür? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bräuchte halt die Bereitschaft im Unternehmen, das zu hinterfragen.
Aber wenn schon die Richtlinien und Nachhaltigkeitsberichtspflichten etc. Mhm. nicht dazu führen, dass das angepackt wird, was führt dann dazu?
Lass uns ein Business Case draus machen. Und das ist mein großer, das ist der Impact, den ich beitragen kann, ja. Weil du hast einfach, wenn du so eine, wenn du so eine Firma räumst, also wir haben zum Beispiel von ImmoScout den zentralen Standort in Berlin, die sind umgezogen auch in einen neuen Standort und da haben wir eine Ersparnis von ungefähr 120 Tonnen CO2 ermöglicht, dadurch, dass diese Gegenstände nicht entsorgt wurden, sondern eben in den nächsten Kreislauf geschickt wurden. Und wenn die dann am Ende dabei so noch Geld verdienen, dann ist es halt einfach klar, ja, dann muss ich das machen. Dann gibt es da gar keinen Weg dran vorbei. Und dann muss ich mal die Extrameile gehen und mir halt überlegen, wie kann ich das realisieren, dass das trotz Unwägbarkeiten funktioniert. Und jetzt in dem konkreten Beispiel gab es irgendwie die Bundespolizei im gleichen Gebäude, es war nah am Ostbahnhof und die wollten halt nicht, dass wir mit unseren Kunden ins Objekt reingehen. Und dann suchen wir nach einer Lösung und nach einem Konzept, wie unsere Kunden just in time mit ihrem LKW vorfahren. Der Möbelkommissionierer hat es vorbereitet, lädt es direkt in den LKW und der LKW fährt dann mit den Waren halt weiter zu dem Bestimmungsort. Und das sind halt dann Konzepte, da muss man sich schon anstrengen, ja, und überlegen, wie kriege ich das hin, wie schaffe ich diese Just-in-Time-Abholung. Aber da gibt es halt einen Weg und da muss man das machen.
Warum machen das so wenig Unternehmen? Also jetzt hast du ja wunderbar aufgezeigt, ein Business Case gibt es und das mit ein bisschen Extrameile, ein bisschen einem schärferen Sinn für dieses Thema, kann man ja ganz viel bewegen. Warum machen es dann so wenig Unternehmen?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, der Wunsch schon da. Man kann sich das oft nicht vorstellen, dass es auch funktioniert. Und wenn man das mal miterlebt, dann ist man auch jedes Mal wieder übers Neue überrascht, wie sowas aufgeht und wie so viele Gegenstände auch verkauft werden können. Also ne, das Beispiel irgendwie 6.000 Sofas in einer Region vermarkten oder 3.000 Schreibtische, das sind wirkliche Mengen, ja, die da in den Markt gehen. Und da muss man natürlich Vertrauen rein haben. Und dann kennt man, glaube ich, auch so aus dem Privaten so diesen Kleinanzeigen-Moment. Also man möchte irgendwie was verkaufen, ja, und hat da irgendwie eine Preisvorstellung von 3 Euro für irgendein altes für einen Kinderhelm oder sowas und dann kommt der erste Kaufinteressent kommt gar nicht, der zweite Kaufinteressent kommt, aber verspätet sich um 2 Stunden, obwohl man nach Hause gehetzt ist, um pünktlich zu sein und dann sagt er, ja, okay, Helm passt schon, aber machen wir 1,50. Ja, und dann fragst du dich natürlich schon, okay, warum mache ich das überhaupt und ist es das wert? Und wir hatten, also ich Wir hatten jetzt einen Fahrradladen in der Verwertung, also ganz viele tolle Fahrräder. Und ich hatte selber noch Fahrräder zu Hause, die ich eigentlich nicht mehr gebraucht habe, weil sie nicht mehr, also ich bin ein bisschen rausgezogen und da hat das Fahrrad halt nicht zu diesen Schotterwegen und Waldwegen gepasst. Und wollte das Fahrrad halt verkaufen, habe es auch erst bei Kleinanzeigen versucht und es war genau dieser Kleinanzeigen-Moment, wie gerade beschrieben. Ja. Und wir sind dann nach irgendwie dem 6. oder 7. gescheiterten Versuch, diese Fahrräder zu verkaufen, mittlerweile irgendwie um 200 Euro runtergegangen vom Preis, also irgendwie so von 600 auf 400 Euro. Und sind uns dann, haben dann gesagt, das reicht jetzt, haben das dann passend zu diesem Fahrradladen, den wir versteigert haben, mit inseriert auf der eigenen Plattform, ja. Hätten wir wahrscheinlich schon früher machen sollen, und konnten dann diese Fahrräder im Endeffekt im Vergleich zu dem Erstpreis, den wir hatten, besser vermarkten zu einem höheren Verkaufspreis. Also der Markt hat das in der Auktionsplattform entschieden, die Fahrräder sind mehr wert und wir hatten halt überhaupt keine Arbeit mehr. Also das ist einfach total entspannt durchgelaufen. Der Höchstbieter hat es auf den Preis hochgetrieben, hat es in dem Fahrradladen mit abgeholt. Ich habe es halt mit ins Büro genommen. Ja. Und das sind halt so Erlebnisse, wo ich sage, okay, das ist einfach stressfrei, es ist funktioniert, es ist einmal durchdigitalisiert und das ist einfach ein Erfolg. Wieder sind wir bei dem Win-Win-Thema. Ja. Restlos-Prinzip ist aufgegangen.
Ja, und es gibt ja auch den eBay-Kleinanzeigen-Moment. Also du hast jetzt den frustrierenden eBay-Kleinanzeigen-Moment oder nur noch Kleinanzeigen-Moment genannt. Es gibt aber auch diesen schönen Kleinanzeigen-Moment, wo man merkt, ich habe wieder Platz im Keller. Und das ist natürlich auch eine Seite des Ganzen, was ihr macht.
Genau, aber genau das ist es halt, weil du auch das mit den Unternehmen sagst, ja, dieses dein Keller ist voll, das kennt ja jeder von uns.
Ja.
Und das hat aber auch jedes Unternehmen. Auch bei jedem oder bei den meisten Unternehmen ist auch der Keller voll.
Ja.
Und da ist es halt das Entscheidende, einfach das Konzept so anzubieten, dass es auch für jedes Unternehmen einfach ist und sich nicht im Unternehmen jemand damit beschäftigen muss, hier das Kleinanzeigen-Game durchzuspielen.
Mhm. Ihr habt 2025 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ja. Das war die Kategorie, das muss ich ablesen, Investitionsgüter Großhandel.
Ja.
War das für dich der Moment, an dem du mal das Gefühl hattest, ich bin angekommen?
Weiß ich nicht. Also da geht schon noch mehr. Also angekommen bin ich, wenn wir die AIDA verwertet haben. Aber das war auf jeden Fall ein super Event. Und es war auch super zu sehen, wie sehr da die Besucher von der Veranstaltung auch wirklich Interesse dran haben, was nachhaltig voranzubringen. Und die waren einfach total offen dafür und die haben verstanden, was wir da tun. Und es war einfach ein tolles Netzwerk. Also das war, der Preis war das eine, es war auch ein schöner Abend, aber auch die Gespräche, die man dort geführt hat, die haben uns schon weitergebracht. Und das war auch einfach toll zu sehen, wie Gesprächspartner, das ist ja trotzdem irgendwo eine simple Idee, die wir haben, ja. Wir versuchen die einfach möglichst gut umzusetzen. Und da zu sehen, wie das aufgenommen wird, dass die Leute das verstehen und dass die einfach Bock drauf haben, das würde ich sagen, war da das Highlight und da fühle ich mich auch angekommen.
Worauf bist du stolz?
Ja, auf das Wahnsinnsteam, auf diese Grundstruktur und auf die Plattform, die so viele Auftraggeber und Bieter zusammenbringt.
Also auf alles?
Ja.
Ja.
Eigentlich schon.
Okay, dann lass uns mal in die Zukunft schauen. Wovon träumst du mit Restlos, wenn du mal nur für dich alleine bist? Jetzt bist du natürlich nicht alleine, aber wir tun mal so. Außer von der AIDA.
ich würde sagen, dass man die, also ich glaube, wir können unser Volumen noch gut steigern und ich sehe auch die Nachfrage und das Potenzial am Markt. Ich denke, grundsätzlich könnte man, also wir machen aktuell so 400-500 Projekte oder ja Auktionen im Jahr. Davon sind auch mal irgendwie zwei Projekte werden in einer Auktion verarbeitet oder so. Also ist jetzt nicht komplett gleichzusetzen. Aber an sich wäre wahrscheinlich ein Marktpotenzial von einem Vielfachen noch realisierbar. Und wir haben schon die Herausforderung, dass gerade wenn unsere Leute vor Ort sind, dann sind die relativ lange auf der Straße. Also sagen wir mal, jetzt mit Hauptstandort Nürnberg und jetzt dann Frankfurt, ist es trotzdem innerhalb von Deutschland, bis man mal nach Nordrhein-Westfalen gefahren ist, jetzt aus Nürnberg oder so, dann ist man halt schon mal gut, je nachdem, wo man da hin will, 6-7 Stunden unterwegs. Und ich würde gerne also deutschlandweit noch präsenter unterwegs sein und dort die Anzahl an Auktionen halt weiter steigern. Und dafür ja, brauchen wir natürlich eine stabile Plattform und ja, die einzelnen Fachabteilungen müssen das natürlich auch mitgehen. Also da würde ich einfach sagen, gesundes, weiteres Wachstum und ja, mehr Gegenstände einfach in den nächsten Kreislauf bringen.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir von Restos noch ganz viel lesen werden. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob irgendwann die AIDA vielleicht auf eurer Plattform auftaucht. Ich danke dir auf jeden Fall für ganz viele Einblicke. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und danke, dass du heute da warst und deine Geschichte erzählt hast.
Danke, Oliver, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch an alle Zuhörer, denkt einfach drüber nach, bevor ihr was in den Container werft und entsorgt. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen und ja, meldet euch gerne, wir sind bereit dafür.
Das war Fabian Altrichter im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Abo und eine positive Bewertung. Wenn ihr außerdem noch mehr über den deutschen Mittelstand in eurer Timeline sehen wollt, dann solltet ihr HaufeX360 bei Instagram folgen. Dort gibt es außerdem ein weiteres kleines Social-Media-Format mit Fabian zu sehen, das ihr nicht verpassen solltet. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.